In dem folgenden Inhalt wird häusliche Gewalt thematisiert. Bitte entscheidet selbst, ob ihr dem gerade zuhören könnt und möchtet. Betroffene erhalten 24/7 beim Hilfetelefon die Unterstützung, die sie benötigen. Die Telefonnummern findet ihr in den Shownotes.
Ich habe ja selber 4 Jahre lang häusliche Gewalt erlebt und habe damals wirklich in diesen 4 Jahren erst im 3. Jahr realisiert, dass es Gewalt ist, weil das ja auch vielen Betroffenen einfach so geht, dass man halt so manipuliert wird, dass man gar nicht realisiert, okay, da passiert gerade was Schlimmes und das ist Gewalt. Und als ich dann wirklich diesen Klickmoment hatte und es dann rausgeschafft habe, war mir klar, ich möchte auf jeden Fall helfen, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es irgendwann ein KI-Hilfe-Chat wird.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge geht es um eine Seite von KI, die oft zu wenig im Fokus steht, nämlich dort, wo Technologie nicht nur optimiert, sondern konkret schützt und unterstützt. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, nämlich Sogol Cordi, Founder und Head of Partnerships bei MyProtectify. Mit ihrem Unternehmen entwickelt sie eine digitale Lösung, die Betroffenen von häuslicher Gewalt hilft, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Für ihre Arbeit wurde sie auch schon unter anderem mit dem Social Impact Award Deutschland ausgezeichnet und in internationale Programme wie Plug and Play im Silicon Valley aufgenommen. Beim diesjährigen Big Bang KI Festival wird sie Teil eines Panels sein und ihre Perspektive aus der Praxis einbringen. Das wird sicherlich super spannend. Sogol, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung.
Hinter deinem Unternehmen steht eine sehr persönliche Motivation und eine noch stärkere Frau. Erzähl uns doch bitte mal kurz, wer du unabhängig von deinem Unternehmen bist.
Ich bin Sogol, Gründerin von MyProtectify. Aber wenn wir jetzt mal wirklich das komplett beiseite packen, bin ich nicht nur Gründerin, sondern auch Überlebende von häuslicher Gewalt. Ich habe, bevor ich ein Startup gegründet habe, habe ich für viele große Unternehmen gearbeitet, wie Airbus, Netflix und SAP, und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, durch eigene Erfahrungen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt wirklich gründen und anderen Menschen helfen.
Mhm. Genau. Also das war auch der Moment, wo du sozusagen den Entschluss gefasst hast, deine Erfahrungen zu nutzen, um ein Unternehmen zu gründen?
Genau, genau. Ich habe ja selber 4 Jahre lang häusliche Gewalt erlebt und habe damals wirklich in diesen 4 Jahren erst im 3. Jahr realisiert, dass es Gewalt ist, weil das ja auch vielen Betroffenen einfach so geht, dass man halt so manipuliert wird, dass man gar nicht realisiert, okay, da passiert gerade was Schlimmes und das ist Gewalt. Und als ich dann wirklich diesen Klickmoment hatte und es dann rausgeschafft habe, war mir klar, ich möchte auf jeden Fall helfen, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es irgendwann ein KI-Hilfe-Chat wird. Und durch mein Team, was sich dann irgendwie so Stück für Stück zusammengesammelt hat, entstand dann wirklich diese Grundidee von, wir nutzen gezielt KI, um ein soziales Problem zu lösen.
Mhm. Um nochmal auf das Thema Gewalt zurückzukommen, das passiert ja oft im Verborgenen. Und was wird aus deiner Sicht in der öffentlichen Diskussion am häufigsten unterschätzt? Wir hatten das ja jetzt aktuell in den letzten Wochen, Monate auch intensiv.
Haben wir genügend Zeit für diese Debatte? Also, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht, ich glaube, was gesellschaftlich einfach wirklich zu kurz kommt, ist, dass wir wirklich die Schuld immer bei Betroffenen sehen. Das heißt, in unserer Gesellschaft gibt es wirklich den Diskurs, dass wir dann immer wieder sagen, ja, aber sie hätte ja nach dem ersten Mal gehen können. Sie hätte schon am Anfang irgendwie verstehen müssen, dass der Typ irgendwie nicht in Ordnung ist. Und. Also es wird ja auch immer dann die Frage gestellt, und warum bist du nicht gegangen? Und in meiner Arbeit, als ich wirklich damals dann mit meiner Geschichte auch an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich auch immer wieder diesen Satz zu hören bekommen, Sogol, du hättest ja nach dem ersten Schlag gehen müssen. Und ich versuche aber auch mit meiner Arbeit und halt auch mit meinem Team ein Stück aufzuklären und die Tabus zu brechen und auch immer wieder zu sagen, häusliche Gewalt fängt nicht mit dem ersten Schlag an, sondern häusliche Gewalt fängt schon viel, viel in vielen Abschnitten schon davor an. Also es fängt mit Manipulation an, Betroffene werden isoliert von Freunden und Familie. Dann kommt zum Beispiel noch finanzielle Gewalt dazu. Das ist auch ein Begriff, wo viele Menschen in unserer Gesellschaft nichts damit anfangen können. Die sagen dann so, was ist denn finanzielle Gewalt, Sogol?
Und was ist das?
Was ist finanzielle Gewalt? Finanzielle Gewalt ist tatsächlich der Moment, wenn der Partner die volle Kontrolle über Konten und Gelder bekommt. Das war damals wenn ich jetzt mal auf meine Geschichte wieder zurückkomme, bei mir hat die Beziehung ganz normal gestartet. Also es war eine ganz normale Kennenlernphase. Wir haben uns ganz normal gedatet. Es war wirklich auch dieses Verliebtsein. Und dann fing aber Stück für Stück dann dieser Prozess an. Ich wurde von Freunden und Familie isoliert. Plötzlich waren dann meine Freunde schlecht gewesen. Ich durfte nicht mehr so rausgehen und mich mit anderen Menschen treffen. Dann kam irgendwann der Moment, wo dann auch diese Manipulation in Richtung Glaubenssätze ging, wie du brauchst mich, ohne mich schaffst du es nicht, du bist ja nichts ohne mich. Also diese ganz klaren Punkte, die du immer wieder eingetrichtert bekommst und es dann auch irgendwann glaubst. Und dann kam die finanzielle Gewalt. Und die finanzielle Gewalt sah dann bei uns so aus, dass er dann den vollen Zugriff auf unser Haushaltskonto hatte, auf das Haushaltskonto, wo auch dann später mein Gehalt drauf kam, weil ich ja nicht mit Geld umgehen kann. Und als all diese Sachen dann stattgefunden haben, kam dann wirklich nach so 5 Monaten Beziehung die erste Streitigkeit, die dann eskaliert ist. Und da hat er mir ins Gesicht geklatscht und hat sich aber dann im nächsten Moment sofort dafür entschuldigt. Hat selber gesagt, dass er das total bereut und dass es nie wieder vorkommt. Und ab dem Zeitpunkt fing dann die Gewalt wirklich regelmäßig an. Genau.
Und du warst ja selber betroffen. Es gibt ja noch leider sehr viele zahlreiche betroffene Frauen und auch Männer tatsächlich. Ja. Es gibt ja Hilfesysteme, aber wo stoßen die denn heute so an ihre Grenzen?
Das Problem bei unserem jetzigen, also bei dem traditionellen Hilfssystem mit Beratungsstellen und Frauenhäusern, ist tatsächlich der Moment, wo Menschen dorthin gehen können, wenn schon die Gewalt wirklich sehr, sehr schlimm eskaliert ist. Also viele Menschen nutzen dann wirklich dann Frauenhausstellen oder Beratungsstellen, wenn es schon ganz, ganz doll eskaliert ist. Und das Problem ist aber, und dazu kommt leider, dass aber auch das Hilfesystem komplett überlastet ist. Das heißt, wenn ich mich an meinen Ausstiegsplan erinnere, ich habe es zum Beispiel bei einer Beratungsstelle versucht, die haben gesagt, komm mal bitte erst in 3 Monaten, weil wir haben keinen Platz. Das Frauenhaus war komplett voll gewesen. Das heißt, ich musste wieder zurück zu dem gewalttätigen Mann. Ich habe es auch zum Beispiel bei einer Psychologin, also bei einer Therapeutin versucht, die mich dann angeschaut hat und meinte, Frau Cordy, Ihr Fall ist so schwer und so doll, ich kann das nicht handeln. Und das sind immer wieder diese kleinen Momente, die Betroffenen wirklich dann diese Hoffnung nehmen, dass sich vielleicht irgendwie was noch verändern wird. Und wenn wir jetzt den Vergleich zu unserem Hilfssystem machen, fehlt auch einfach dieser Aspekt mit der Digitalisierung. Wir leben halt in Zeiten, wo wir alle zum Handy greifen und uns alle jegliche Informationen über das Internet halt reinholen. Und da ist es aber auch super, super schwierig für Betroffene, an die eine richtige Information zu kommen, weil Webseiten veraltet sind. Es gibt kilometerlange Texte, die du dir durchlesen musst. Dann weißt du auch irgendwie nicht, hey, ist das jetzt eine Beratungsstelle, die auf meine Situation jetzt zupasst oder nicht? Also da gibt es leider auch in dem digitalen Bereich super, super viele Hürden für Betroffene. Und zum Hörer greifen und mit einer fremden Person zu telefonieren, ist auch einfach sehr schwierig, weil ja Betroffene ja auch unfassbar viel Scham und Druck tragen und zumal auch wirklich 24/7 kontrolliert werden. Das heißt, viele Betroffene haben gar nicht die Möglichkeit, dann irgendwo anzurufen und dann mit einer Person darüber zu sprechen. Das heißt, viele Aspekte sind einfach für Betroffene schwierig, an Hilfe ranzukommen. Genau. Und zudem kommt auch, und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich auch immer wieder betone, wir wollen nicht die Arbeit von dem traditionellen Hilfsangebot schlecht reden, so ist es nicht. Wir sehen aber, dass dort einfach super, super viel Geld fehlt, um diese Lücken zu schließen.
Es gibt ellenlange Wartelisten.
Es gibt super lange Wartelisten. Wir wissen auch, dass wir wir haben tausende zu wenige Frauenhausplätze. Das wird immer jedes Jahr immer thematisiert in den BKA-Zahlen und dennoch ändert sich nichts. Und da muss einfach auch seitens der Politik super, also viel mehr passieren. Genau.
Ihr nutzt ja Technologie sozusagen genau an der Stelle, nämlich um die Menschen zu unterstützen. Und wo kann KI da tatsächlich helfen und wo reicht sie dann doch nicht aus?
Also bei uns ist es halt so, Ich hatte ja zum Anfang genannt, ich war ja 4 Jahre in einer Gewaltbeziehung und erst im 3. Jahr habe ich ja erst realisiert, dass es Gewalt ist. Das heißt, erst ab dem 3. Jahr habe ich ja dann angefangen, nach Hilfe zu recherchieren, zu gucken, wo ich Unterstützung bekomme. Und mit einer KI, also mit dem Grundgedanken von unserem Hilfe-Chat, wollen wir sozusagen Betroffene in der Realisierungsphase erreichen. Das heißt, dass sie nicht erst 3 Jahre warten, bis dieser Klickmoment kommt, sondern dass sie schon wirklich davor, wenn sie ein ungutes Bauchgefühl haben, es aber noch nicht klar benennen können, einfach mit Maya chatten können. Und Maya ist halt so aufgebaut, dass, jetzt gehen wir schon in die Richtung, wie Maya aufgebaut ist, genau, aber bei Maya ist es tatsächlich so, Maya soll die Rolle einer Begleiterin übernehmen, weil Betroffene haben ja wirklich kein soziales Umfeld, das heißt, sie können mit niemandem darüber sprechen oder schämen sich einfach zu doll. Und Maya ist wirklich dafür da, dass Betroffene dann Fragen stellen können wie, hey Maya, gestern ist das und das passiert, ich habe ein sehr ungutes Bauchgefühl, ist das schon Gewalt? Oder wann fängt überhaupt Gewalt an? Auch eine Thematik, die wir in unserer Gesellschaft voll oft vergessen, es gibt so viele Gewaltformen, dass man da auch fragen kann, hey Maya, welche Gewaltformen gibt es? Das heißt, Betroffene können wirklich mit Maya chatten wie eine Freundin und wenn sie dann wirklich an einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, jetzt bin ich bereit, mit einem echten Menschen darüber zu sprechen, dann sucht Maya dir auch die passende Beratungsstelle raus. Das heißt, hinter Maya ist auch eine Beratungsstellendatenbank und anhand der Situation von den Betroffenen kann auch Maya dir eine passende Beratungsstelle raussuchen. Und da ist es auch einfach wichtig, nochmal zu betonen, dass jede Geschichte einfach krass individuell ist und jeder Hintergrund ist ja auch individuell. Und da muss man halt auch einfach schauen, zu welcher Beratungsstelle dann man geht oder welche halt einfach passt.
Genau. Und das dann lokal sozusagen und aufgebaut, dass man, wenn jemand in Hamburg, Berlin, München ist.
Genau, da auch die passenden Beratungsstellen bekommt. Was wichtig ist zu betonen, wir sehen uns als Brücke ins bestehende Hilfssystem, möchten aber nicht die menschliche Arbeit ersetzen. Also wir wollen wirklich ganz, ganz am Anfang ansetzen, wenn Betroffene da ein ungutes Bauchgefühl haben, wenn sie irgendwie sich denken, hier passt gerade etwas nicht, aber wir möchten nicht am Ende des Tages die menschliche Arbeit ersetzen, sondern möchten einfach nur Betroffenen ein komplett niedrigschwelliges Angebot anbieten, damit sie nicht stundenlang googeln müssen, recherchieren müssen, sondern einfach Maya fragen.
Das heißt, alle vorhandenen Daten von Hilfestellungen, Hilfeleistungen und Hilfsorganisationen sind dann bei euch?
Sind in der Beratungsstellendatenbank, ja. Genau. Und ansonsten ist Maya aber auch wirklich da, um zuzuhören, um Ratschläge zu geben, um auch ein bisschen aufzuklären und Menschen, also auch Betroffenen, Handlungssicherheit zu geben. Also wirklich dann zu sagen, hey, das sind deine Rechte. Wenn du jetzt deine Sachen parkst, so würde das aussehen. Hier kannst du dich an jemanden wenden. Also Maya zählt da auch wirklich alles Wichtige auf, was man einfach wissen muss, was diese Thematik angeht.
Genau. Also ein super gutes Angebot. Und wie erreicht ihr die Frauen damit? Oder wie, das muss ja irgendwie bekannt und publik sein,
genau.
Ne?
Durch viele Kanäle tatsächlich. Als ich damals angefangen habe, in meine Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen über Social Media, haben wir ganz viel Instagram bespielt und auch LinkedIn. Und ich hätte nie gedacht, dass so viele Betroffene mich über LinkedIn erreichen. Das ist Wahnsinn, wie viele DMs ich habe, wo Menschen mir ihre Geschichten erzählen, wo einfach Frauen, es sind halt größtenteils Frauen, die sich bei mir melden, dann einfach alles rauslassen. Und es ist krass, weil das sind, um da nochmal auch einen Mythos gleich in unserer Gesellschaft ein bisschen wegzuräumen, Gewalt betrifft nicht nur die Menschen aus der untersten Schicht, sondern Gewalt zieht sich durch jegliche Gesellschaftsschichten. Und auf LinkedIn merkt man das auch. Das sind dann irgendwie Frauen im Top-Management für große Konzerne, die mir dann irgendwie schreiben, so gut, ich erlebe Gewalt, was kann ich tun? Und das heißt, über Social Media erreichen wir die Betroffenen. Wir haben aber auch zum Beispiel Flyer-Verteilaktionen gemacht in Berlin und Hamburg. Wir haben eine Tatort-Aktion gemacht und haben einfach mitten in der Fußgängerzone einen Tatort nachgestellt, wo natürlich sehr viele Menschen stehen geblieben sind und gefragt haben, was macht ihr hier eigentlich? Ist hier jemand gestorben? Wurde jemand umgebracht? Und dann haben wir denen dann erklärt, was wir halt damit vorhaben. Das heißt, sowohl offline als auch online versuchen wir wirklich an Betroffene ranzukommen. Und seit kurzem schauen wir auch, dass wir durch Produkte an Betroffene rankommen. Also wir sind jetzt seit kurzem auf dem Idee-Café von Darboven. Das ist so eine Idee-Verpackung für den Kaffee. Und da ist halt auch Maya mit drauf. Und da kann man halt auch dann durch die ganz coolen kleinen Illustrationen kann man dann auch dann sehen, okay, wenn man genauer hinschaut, es geht hier um Gewalt, es geht hier um häusliche Gewalt, es geht hier um Sicherheit. Das heißt, ich glaube, im nächsten Step würden wir es auch gar nicht abwägen, dass wir vielleicht schauen, dass man vielleicht anhand von Kooperationen auch auf so alltägliche Produkte rankommt, wie Frauenhygieneartikel, Kaffee, bestes Beispiel, oder das, was man halt einfach zu Hause braucht. Weil dann schaut man sich ja schon genauer die Verpackungen an und so, das könnte halt auch ein kleiner Moment sein, wo dann Betroffene einfach zum Handy greifen und dann das einscannen und dann auf unseren Chat beispielsweise kommen. Also wir haben viele Ideen, in welche Richtung es geht, aber sowohl offline und online haben wir schon vieles getan und natürlich auch durch die ganze PR-Arbeit, also durch die ganzen Artikel, die über uns geschrieben werden, durch die ganzen Fernsehauftritte kommen auch Betroffene an uns und nutzen dann auch aktiv Maya.
Genau. Maya ist der Chatbot, richtig?
Genau, Maya, ja. Genau, um das einmal zu sagen, Maya ist der KI-Hilfe-Chat. Wir haben ihn Maya genannt und sind sehr dankbar, dass es Maya gibt. Wir haben letztes Jahr im August dann Maya auch dann offiziell gelauncht und haben seitdem mehr als 250 Chats jeden Monat. Und die Zahlen steigen an.
Ja, muss man ja an der Stelle sagen. Ne? Aber wie schön, dass es das Angebot gibt.
Genau. Ja. Ich glaube, das ist halt so ein, immer wenn man mir die Frage stellt, Zogo, also auch auf der Bühne, was ist dein allergrößter Wunsch, sage ich immer so, ich wünschte, dass ich irgendwann mit meinem Team zumachen kann. Also, dass wir irgendwann sagen können, okay, that's it, wir haben unsere Arbeit gemacht, uns braucht es nicht mehr. Aber ich glaube, das werden wir leider nie erreichen. Und deshalb sind wir schon dankbar, dass es Maya gibt. Und von einer Seite ist man dankbar, dass die Zahlen ansteigen. Also das heißt, dass die Zahlen für unsere Chats ansteigen. Von der anderen Seite weiß man aber natürlich, was das halt im Hintergrund bedeutet, warum die Zahlen ansteigen.
Ja. Verstehe, ist schwierig, ne? Sich dann über die wachsenden Zahlen zu freuen. Und wenden sich nur Frauen an euch oder sind da auch Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind?
Tatsächlich können wir das nicht direkt sagen. Weil uns war es super wichtig, dass wir ein Hilfsangebot auf die Beine stellen, wo Betroffene halt auch ganz genau wissen, dass sie dort anonym unterwegs sind. Das heißt, wir tracken das nicht, wobei man aber auch sagen muss, dass Maya ganz viele Informationen aus dem Hilfssystem bekommen, also Informationen im Sinne von, oder wir fangen mal an, wie ist Maya aufgebaut, bevor dann irgendwie jetzt sich ein Zuschauer die Frage stellt, aber ich könnte ja auch ChatGPT fragen, fangen wir mal so an. Maya ist nämlich einmal so aufgebaut, dass sie halt rund um die Uhr auf vielen Sprachen anonym und sicher erreichbar ist. Und wir haben halt Ronja bei uns im Team, das ist unsere Teampsychologin. Und Ronja hat sehr lange mit ihrer Expertise an Maya gearbeitet. Das heißt, sie hat halt geschaut, okay, was sind wichtige Themen bei Betroffenen, wenn es halt um das Thema häusliche Gewalt geht. Und dann hat Maya Module aufgebaut und anhand dieser Module kann man halt sehen, wo sind die Betroffenen am meisten unterwegs. Ist es jetzt im Modul Realisierung? Ist das im Modul schon Trennung und Veränderung? Ist das im Modul Beratungsstellensuche? Das heißt, hinter Maya steht eine Wissensdatenbank. Und aus dieser Wissensdatenbank wurden dann Module erstellt und anhand dieser Module können wir aber schauen, wo die Betroffenen am meisten unterwegs sind. Und hinter Maya steht auch eine Beratungsstellendatenbank. Das heißt, eine Datenbank mit vielen Beratungsstellen, es sind jetzt insgesamt, glaube ich, 600 Beratungsstellen, die deutschlandweit halt verteilt sind. Das heißt, wenn man jetzt mit Maya irgendwie schreibt, dann ist man irgendwie, wenn man gerade in München ist, dann sucht Maya die Beratungsstellen in München halt raus. Was einmal wichtig ist zu erwähnen, auch Männer sind von Gewalt betroffen, und es gibt auch Männerberatungsstellen, das wissen viele Männer tatsächlich nicht, aber es gibt auch Männerberatungsstellen und es gibt auch Männerhäuser, also das heißt Männer, die dann halt auch dorthin gehen können, um dort auch zu bleiben, weil sie zu Hause nicht mehr sicher sind. Aber das Problem ist, als Ronja und Ann, meine Geschäftspartnerin Ann und Ronja, unsere Teampsychologin, als die wirklich User Research gemacht haben, haben wir viel mehr mit ehemals betroffenen Frauen die Interviews geführt. Das heißt, es ist sehr schwierig, an die Erfahrung von Männern ranzukommen, weil für Männer ist es, also es ist ja so schon ein absolutes Tabuthema, für Männer ist es nochmal ein anderes Tabuthema, weil die haben ja nochmal einen anderen gesellschaftlichen Druck. Das heißt, wenn meistens Männer dann irgendwie sagen, dass sie zu Hause geschlagen werden, dann kommt auch meistens immer dann der Satz, ja, schlag doch zurück. Und das ist halt...
Es hilft ja nur begrenzt.
Es hilft ja wirklich, also eigentlich ja gar nicht. Und da muss man halt auch erwähnen, dass es halt gar nicht so viele Trainingsdaten oder Trainingsdaten gibt, wie zum Beispiel die Beratung bei Männern läuft oder wie die Erfahrungen von Männern sind, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht. Und da ist es halt wichtig zu betonen, es ist sehr wichtig, es ist sehr schwierig, an diese Informationen ranzukommen. Wir sagen immer, dass sowohl Männer als auch Frauen Maya nutzen können, aber betonen auch immer wieder, es ist super schwierig, da an Informationen ranzukommen.
Wenn ohne die Daten kann man auch das Angebot natürlich schlecht stricken.
Genau,
das
genau.
Ist ja so.
Genau.
KI ist ja datenbasiert.
Das
und
stimmt.
Funktioniert nur, wenn man eine entsprechende Datengrundlage im Hintergrund hat. Du hast ja in vielen großen Unternehmen wie Airbus und Netflix gearbeitet und bist dann in die Gründung gegangen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Gründe schon mal gehört. Was hat dich darauf am wenigsten vorbereitet? Jetzt mal andersrum gefragt.
In die Gründung zu gehen, was mich am wenigsten darauf vorbereitet
hat. Du kannst ja auch damit anfangen, was dich vielleicht gut vorbereitet hat und dann kommen wir in die anderen Punkte.
Ich hatte bei Netflix das ganz große Privileg gehabt, dass ich selber dann ein Team geleitet habe. Das war halt ein Moment gewesen, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo wir dann auch immer dann Projekte bekommen haben für das Team. Ich glaube, das hat mich ziemlich gut darauf vorbereitet. Bei Airbus habe ich gelernt, wie man mit Krisen umgeht. Wenn Airbus dann am Ende des Jahres nicht die gewünschten Zahlen geliefert hat. Also am Anfang des Jahres sagt dann Airbus, ja, wir werden dieses Jahr so und so viele Maschinen fertigstellen. Und irgendwann so Richtung Dezember ist man so, oh shit, uns fehlen noch irgendwie so 50 Maschinen. Da habe ich auf jeden Fall gelernt, wie man mit Krisen umgeht und wie man auch sehr elegant um diese Krisen dann rumarbeitet und das auch wirklich in die PR-Kommunikation mit reinnimmt. Das hat mich auf jeden Fall auch gut vorbereitet auf die Thematik, wie man mit Krisen im eigenen Startup umgeht. Also ich glaube, es ist super wichtig zu betonen, wir sind am Ende des Tages eine gemeinnützige UG. Und zwar das gemeinnützig sehr, sehr wichtig gewesen. Aber gemeinnützig zu sein bedeutet auch ein bisschen Struggle mit Geld zu haben. Und das sind halt dann so ein, zwei kleine Krisen, wenn es um die Thematik Gemeinnützigkeit und Startup-Gründung geht. Das heißt, das Airbus-Krisenmanagement hat mich sehr gut darauf vorbereitet. Oh Gott. Aber was hat mich auf jeden Fall nicht vorbereitet?
Wahrscheinlich die Selbstständigkeit, ne?
Ich glaube, die komplette, also was ich schade finde, weil im Konzern zu arbeiten, heißt ja auch irgendwie, diese Kreativität abzulegen. Also du kannst ja irgendwie im Großkonzern nicht kreativ sein. Ich glaube, das ist auch nicht mehr, das ist ja nicht gelogen. Das heißt, wenn ich immer so Vorschläge hatte für irgendwas Cooles, um irgendwie jungen Menschen Airbus attraktiv zu machen und dann immer damit dann hingesteppt bin und gesagt habe, ja, hier, wir können ja noch irgendwie das und das in unsere Außenkommunikation da mit einbauen. Hier ist es so, ja, das muss erstmal überprüft werden. Und ich glaube, ich musste ein bisschen... Als ich dann in die Selbstständigkeit reinging, musste ich irgendwie mir wieder anlernen, kreativ zu sein und irgendwie auch diese Grenzen, die man dann irgendwie im Kopf hat, irgendwie beiseite zu legen und irgendwie zu verstehen, dass es irgendwie ein Startup auf die Beine zu stellen kann, auch grenzenlos sein. Aber das musste ich erstmal wieder hinbekommen. Also ich glaube, das hat mich auf jeden Fall nicht darauf vorbereitet.
Mhm. Ja. Und was unterschätzen viele, wenn sie ein Startup mit gesellschaftlichem Anspruch aufbauen?
Dass es nicht, also, dass viele Menschen einen sagen werden, mach was Anständiges. Also ich glaube, in unserer Startup-Szene ist es tatsächlich so, dass viele Menschen Wenn Sie an Startups denken, kommt immer das Thema die nächste Million, Exit, Unicorn,
das Silicon Valley. Das finde ich auch, dass man immer direkt den Exit mitdenkt.
Genau,
das
genau.
Das ist auch mal sehr befremdlich. Ne?
Das ist irgendwie so ganz krass, dass dann immer alle Menschen sagen, wann kommt der Exit? Und ich denke, ich will gar keinen Exit machen. Also möchte ich irgendwie nicht. Also zumal es irgendwie bei uns sowieso nicht funktioniert. Aber wenn man an Startups denkt, dann kommen immer auch dann irgendwie Apple, Microsoft, Tesla, all diese Gründungen kommen in den Kopf. Und ich sage immer wieder auch auf Bühnen, die krassesten Startup-Ideen bringen uns nichts, wenn wir es ja nicht mal schaffen, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Und deshalb, wenn ich irgendwie an meine Startup-Gründung zurückdenke, dann war es tatsächlich bei mir echt eine Thematik gewesen, die ich sehr oft zu hören bekommen habe, mach was Anständiges. Sogel, mach was Anständiges, du brauchst ein Businessmodell, es wird sonst nicht funktionieren. Das war so die Startphase für mein Startup gewesen. Und tatsächlich passiert es noch, aber jetzt viel seltener, aber tatsächlich passiert es noch ab und zu, wo hier und da mal der eine oder andere Investor dann sagt, bist du dir sicher, dass das funktionieren wird? Und ich denke mir so, es hat doch schon funktioniert. Also was soll denn die Frage, es hat doch schon funktioniert. Und tatsächlich weiß ich jetzt auch, dass Frauen in der Startup-Gründung viel öfter die Frage gestellt bekommen, ob es funktionieren wird oder nicht. Und Männer dann eher dann die Gespräche führen wie, ja, wann ist der Exit, was macht man mit den ersten Millionen? Frauen bekommen aber immer öfters zu hören, glaubst du, bist du dir sicher, dass das funktionieren wird? Und das war auch tatsächlich bei mir so gewesen. Ja.
Das auch, wäre auch meine nächste Frage, weil Gründen tun ja Frauen auch noch viel seltener, weil es einfach schwieriger ist, Geld zu bekommen und so weiter und dass die gesamte Infrastruktur schwierig ist. Und dann sozusagen als Frau zu gründen, dann auch noch jetzt nichts, wo man super schnell skalieren kann und dann die erste Million oder die ersten 100 Millionen verdient. Mhm. Wie hast du deine Investoren oder wer hat dich unterstützt am Anfang?
Tatsächlich haben mich am Anfang Menschen unterstützt, die auch selber Betroffene waren von häuslicher Gewalt. Das ist auch irgendwie wichtig zu betonen, dass am Anfang wirklich Menschen sich mir angeschlossen haben. Also jetzt nicht mein Team. Im Team bin ich wirklich die Einzige, die Gewalt erlebt hat. Aber so aus äußeren Support waren es wirklich auch tatsächlich Menschen, die selber mal so eine Erfahrung gemacht haben. Und wenn ich an die Startup-Gründung zurückdenke, waren es auch wirklich viele Gespräche, auch am Anfang eher mit Frauen gewesen, weil für Männer war es noch wirklich ein sehr befremdliches Thema oder auch ein Thema, worüber sie nicht sprechen wollten. Wenn ich aber jetzt zurückschaue, bin ich schon dankbar, dass wir wirklich um MyProtectify ein Netzwerksystem auf die Beine gestellt haben von sowohl Männern als auch Frauen, die unsere Mission unterstützen. Sei es wirklich durch Kontakte, durch Spenden, sei es durch, ich habe noch hier einen Tipp für euch oder hier habt ihr meinen Link, bewirbt euch mal hier für einen Preis. Also das kommt jetzt tatsächlich sowohl von Frauen als auch von Männern. Und Investoren haben wir nicht. Also in uns kann man halt nicht rein investieren, weil wir halt gemeinnützig sind. Ja. In uns kann man rein spenden, wenn man möchte. Kriegt dann auch eine Spendenquittung zurück. Aber genau, bei uns gibt es keine Investoren. Wir haben aber auch Gespräche mit Investoren auch geführt, einfach um dort zu schauen, haben die vielleicht noch ein, zwei Tipps? Gibt es vielleicht da Kontakte, die Lust haben, irgendwie als als Support oder als Spende damit reinzukommen. Und tatsächlich ist es bei uns so, dass wenn wir jetzt auf das Finanzielle schauen, haben wir selber auch Fundraising und Crowdfunding gemacht. Also wir haben letztes Jahr von November bis Dezember Fundraising gemacht und haben Gelder zusammenbekommen. Und jetzt vor kurzem haben wir unser Crowdfunding abgeschlossen und waren auch sehr dankbar dafür. Und da haben wir auch eine gute Summe zusammenbekommen. Und seit vorgestern dürfen wir jetzt ja auch offiziell kommunizieren, dass es eine positive Zusage von der BNP Paribas Stiftung gab. Und dass wir jetzt auch Dankeschön, dass wir jetzt die nächsten 3 Jahre auch mit denen zusammenarbeiten und halt auch gefördert werden. Und da waren auch sehr tolle Frauen, die uns da auch unterstützt haben, die auch gesagt haben, hey, das ist wirklich förderungsfähig, euer Vorhaben, und wir möchten da euch einfach halt, wir möchten da mit euch zusammenkommen.
Ja, ist eine super Kombination, finde ich, ne? Weil KI ist ja im Moment eher negativ im Gespräch oder es wird viel kritisiert, weil Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter. Und dann ist das ein total schönes Beispiel, um zu zeigen, dass es ja auch positive Auswirkungen haben kann und dass man das zu guten Dingen auch nutzen kann. Das finde ich besonders gut. Wir sind so gegen Ende unseres Gesprächs und ich stelle immer allen meinen Gästen und Gästinnen die Frage, weil ja du auch sehr viel mit KI dich beschäftigst. Welches KI-Tool nutzt du denn am häufigsten oder am liebsten, beruflich oder privat?
Beruflich oder privat? Ich muss tatsächlich sagen, beruflich, aber auch privat nutze ich im Moment sehr gerne Claude.
Ja.
Genau. Also ich habe irgendwann...
Ja, die sind jetzt im Moment...
Die sind gut dabei, ne? Ja, die sind wirklich sehr, sehr gut dabei. Und ab und zu kommt es darauf an, was ich zum Beispiel fragen möchte. Also ab und zu nutze ich auch beruflich als auch privat dann immer auch noch ChatGPT, weil ich habe das auch als App auf dem Handy. Und wenn man kurz unterwegs ist und irgendwie gerade mal was braucht, dann frage ich dann ChatGPT. Aber Claude ist bei mir gerade sehr doll auf dem Laptop. Das heißt, arbeitstechnisch, wenn ich mal irgendwie eine Frage habe oder irgendwie... ja, da gerade dabei bin, was fertig zu schreiben, dann frage ich nochmal Claude, hey, korrigier das mal nochmal ein bisschen. Also ja, und ich finde es aber auch wichtig, und das kommt auch nochmal dazu, ich finde es auch mal wichtig zu betonen, dass es nicht schlimm ist, im beruflichen als auch im privaten Kontext zuzugeben, dass man KI nutzt.
Ja, das sollten auch alle nutzen, ne? Weil es gibt viele Aufgaben, die muss man jetzt nicht mehr selber machen.
Genau. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in Zeiten unterwegs sind, wo Menschen dann so sind, nee, ich bin nicht faul, ich nutze kein ChatGPT oder Claude oder eine KI. Und ich denke mir so, ist alles in Ordnung, ist alles gut und es ist wichtig, das zuzugeben. Deshalb ja, ich nutze auf jeden Fall im privaten als auch im beruflichen Kontext KI und es erleichtert mir sehr viele Prozesse.
Ja, mir auch. Und hast du so einen besonderen Trick oder einen Prompt, den du vielleicht unseren ZuschauerInnen mitgeben könntest, möchtest?
Ich bin gerade am Überlegen. Tatsächlich bin ich nicht die Techie-Maus, die ganz krasse Prompts nutzt. Tatsächlich nicht. Also, nee.
Ja,
okay. Kann leider nichts mitgeben, sorry.
Nee, gar kein Thema. Wir haben ja auch wirklich schon viele Tipps und Tricks bekommen, die ich auch selber noch nicht kannte. Und zum Abschluss habe ich noch unsere traditionelle Frage. In Richtung Gossip geht das dann. Du hast ja sicherlich unser Line-Up ein bisschen schon gesehen, wer alles dabei ist. Mit wem würdest du denn gerne am Ende oder währenddessen zum Mittagessen oder zum Abendessen gehen von unseren Speakern, Speakerinnen, die aktuell auf der Seite zu sehen sind?
Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich manchmal denkt man immer, dass ich voll die extrovertierte Maus bin und immer auf Menschen zugehe und auf Events und immer mit denen dann spreche und mich vernetze. Tatsächlich freue ich mich aber immer, bekannte Gesichter zu sehen. Und ich würde tatsächlich mit Anastasia zum Mittagessen gehen.
Ja, sehr gut.
Weil ich also auch privat sie auch kenne. Ich liebe es immer, diese Frau auf Events zu sehen. Also ich glaube, ich würde mit Anastasia zum Mittagessen gehen.
Schließe ich mich gerne an.
Sehr gut. Nice.
Super. So, Gold, danke dir für dieses Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Spaß gemacht. Ja, und ich finde die Geschichte wirklich besonders interessant und wichtig in dem Kontext gerade, was man mit KI oder wofür man KI eigentlich auch noch nutzen kann. Mhm. Also, was hängen bleibt, Technologie entfaltet ihren Wert nicht nur dort, wo sie Prozesse effizienter macht, sondern vor allem dort, wo sie Menschen konkret hilft und ihnen neue Handlungsmöglichkeiten gibt.
Genau.
Wenn euch genau solche Perspektiven interessieren, dann lohnt sich ein Besuch beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.